Guten Morgen. Bin ich zu hören? Ja, jetzt bin ich zu hören. Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst, den wir heute feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe Losungswort mitgebracht, das auch, wenn man es so ein bisschen wirken lässt, auch zum Thema passt. Die Jünger, also die Emmaus-Jünger, sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und wenn man da so ein bisschen reinhört, dann hat das ja auch was mit Begleitung und Schutz und Zurüstung zu tun. Und darüber wollen wir heute mehr hören, wie man mit Sünde umgeht, vielleicht sich da auch wappnet und sich zurüsten lässt. Und ich möchte mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diese Morgenstunde. Vielen Dank, dass wir uns mit dir auf den Weg machen dürfen zu deinem Wort hin. In die Gemeinschaft mit dir. Du willst uns dein Wort aufschließen. Du willst uns erbauen, zurüsten, unsere Gemeinschaft segnen und mitten unter uns sein. Ganz herzlichen Dank dafür und herzlich willkommen. So, lass uns nun alles, was wir die Woche so erlebt haben, hinter uns lassen und auf dich blicken. Dass wir wirklich mit leeren Händen vor dir stehen und diese Hände füllen lassen können. Mit deiner Güte und Freundlichkeit und Weisheit. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Auch das erste Lied, wenn man mal in die Strophen reinguckt, drückt das auch aus, wie Gott mit uns umgeht und uns zurüstet. Erweckt mich alle Morgen. Thank you. Wer sich mal mit Jochen Klepper beschäftigt hat, der wird vielleicht noch in Erinnerung haben, dass der nur 39 geworden ist. Er hat sich also im Dritten Reich das Leben genommen, ein Jahr nachdem er das Lied geschrieben hat. Er hat sich damit den Nazis unheimlich angelegt. Das Ganze ist mehr für ihn auf der politischen Ebene weitergegangen und ist halt gestrandet. Also auch das ist eine Versuchung, der man erliegen kann, nicht mehr sich von Gottes Wort und Gottes Kraft tragen zu lassen, sondern auf eigene Faust weiterzumachen. Und ich sehe auch da ist auch eine Form von Versuchung. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, gut, der Sünde erwehren oder was ist eigentlich, wenn es passiert? Also ich habe immer so Erfahrung gemacht, bin jetzt über 40 Jahre sozusagen in der Nachfolge, wenn dann irgendwas mal unterkommt, wo man Mist baut, die erste Reaktion ist irgendwie eher weg von Gott. Weil man jetzt Schuldgefühle entwickelt, Gott ärgert sich jetzt, Gott vielleicht ekelt sich vor mir oder irgendwas und es ist mir immer unheimlich schwer gefallen, wieder ins Gebet zu finden, die Nähe Gottes zu suchen. Das war für mich immer eine große Überwindung und wenn ich es dann geschafft habe, war ich mal richtig, richtig froh, wieder in den Armen Gottes zu sein. Aber davon, von dem anderen mehr und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Predigt von Arne Vögel. Ja, das war schon das Skifahren. Arne hat noch eine Ansage. Ich darf dich jetzt mal zu mir nach vorne bitten.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es geht um den Kirchentag, der vom 19. bis 21. Juni ja hier in Dortmund stattfindet. Ein ganz besonderes Ereignis. Und dazu werde ich nachher ein Stimmungsbild am Ende meiner Ansage erheben. Folgende Information. Am Sonntag, dem 23. Juni, findet ab 9 Uhr im Signal Iguna Park und gleichzeitig auf der Seebühne im Westfalenpark der Schlussgottesdienst statt dieses Kirchentages. Das ist der Auftakt. Der eigentliche Gottesdienst beginnt dann um 10 Uhr bis 11.30 Uhr, Signal Iduna Park oder eben auf der Seebühne im Westfalenpark. Manche Gemeinden hier in Dortmund, die jetzt nicht protestantischen Bekenntnis sind, also katholische Kirchen, laden ihre Gemeindeglieder aktiv dazu ein, doch bei diesem Gottesdienst dabei zu sein, weil der christliche Glaube ja nicht nur in Dortmund insgesamt auf dem Rückzug ist und sie wollen damit ein Zeichen setzen, sagen wir als Christen haben doch noch etwas beizutragen zu dieser Welt und zu dieser Gemeinschaft, in der wir leben. So lässt zum Beispiel die Christuskirche Baptistengemeinde ihren Gottesdienst ganz ausfallen und geht mit ihrer Gemeinde dort in diesen Abschlussgottesdienst. Meine Frage an euch ist, wie wollen wir es machen? Eine ganz praktische Erwähnung für die Erwägung an diesem Sonntag ist auch, hier wird einiges los sein. Wie gesagt, geht um 9 Uhr los, Vorveranstaltung 10 Uhr dann richtig. Es könnte also zu erheblichen oder einigen Verkehrsproblemen kommen. Vielleicht wird es auch nicht ganz leicht sein, hier unsere Gemeinde an dem Morgen zu erreichen. Deswegen möchte ich jetzt ein Stimmungsbild erheben. Ihr seid also gleich gefordert und zwar möchte ich die Tendenz abfragen, wie ihr das einschätzt. Und dazu stelle ich drei Fragen, die erwähne ich zunächst und danach Stimmungsbild. Erstens. Ich beabsichtige, an dem Kirchentag teilzunehmen oder bin offen dafür. Zweitens, ich würde eher an dem Sonntag den Gottesdienst unserer Tochtergemeinde in Holzwickede besuchen, der um 11 Uhr beginnt. Einschränkend muss ich sagen, die wissen das auch noch nicht so genau. Die stellen dieselbe Frage, aber falls er da stattfindet, 11 Uhr. Und das Dritte, ich würde einen Gottesdienst in Körne begrüßen, der dann am Nachmittag vielleicht 17 Uhr stattfinden könnte. Habt ihr es aufgenommen? Drei Fragen. Und ich rufe die jeweils ab und ihr, also zwei Hände heben ist verboten. Erste Frage. Ich beabsichtige, an dem Kirchentag teilzunehmen oder bin offen dafür? Wow, das ist da kann ich mir den Rest schon fast. Also, ich würde eher an dem Sonntag nach dem Gottesdienst unsere Tochtergemeinde in Hovi besuchen, falls die um 11 Uhr dabei sind. Auch eindeutig. Ich rufe mal gleich den Rolf an. Das beeinflusst vielleicht deren Entscheidung. Drittens, ich würde einen Gottesdienst in Körne begrüßen, der dann auch am Nachmittag circa 17 Uhr stattfinden könnte. Ja, das sind deutlich weniger. Ganz herzlichen Dank.
So, jetzt ist der Jörg dran.
Jetzt bin ich bald hier runtergefallen. Wenn ich nach vorne gehe und in dieser Jahreszeit, wer weiß, worum es geht? Bitte? Da blüht was, ja, das ist ein Stichwort, wer weiß das noch? Körne blüht auf, das finde ich gut. Es hat sich also in den letzten Jahren memoriert, dass ich stellvertretend werbe für das Stadtteilfest hier, Körne blüht auf. Und wie immer tut das gut für Körne. Tut das gut für diesen Stadtteil, wenn unsere Gemeinde sich präsentiert. Das ist total schön, wenn wir ein Bild abgeben hier in Körne, wer wir sind. Und dafür möchte ich einladen und möchte Mut machen, sich dort einzubringen. Hinten am Infostand liegt eine Liste, da könnt ihr euch eintragen. Da geht es um Aufbau, um Abbau, da geht es um die Standbetreuung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dort beteiligt. Sehr gut, die Frage, darauf habe ich gewartet. Und das deutet darauf hin, dass da schon welche auch mitarbeiten wollen. Das ist der 15.06., das ist eine Woche vor dem Kirchentag. Wunderbares Wetter ist wieder bestellt. Es macht Spaß, wirklich. Also ich werde in den kommenden Wochen auch noch mal eine Präsentation zeigen. Die Teilnehmer, die Mitarbeiter hatten auch immer sehr viel Spaß in den Gesprächen mit den Leuten, die dort waren. Also ich möchte Mut machen dafür. Herzliche Einladung. Ich freue mich drauf. Danke.
Ja, nehmen wir mal kurz nochmal unser Manuskript zur Hand auf der Rückseite. Ich sage mal zwei Sachen, die nicht draufstehen. Und zwar einmal nach dem Gottesdienst ist im Foyer draußen eine kleine Enthüllung. Ja, und zwar, wir haben seit langer, langer Zeit eine Fotowand endlich fertig gekriegt. Das hat sie lange hingezogen. Manche Bilder muss nochmal gemacht werden, nicht, wenn die Alterung fortschreitet, nicht? Ja, die Falten werden länger, nicht? Nein, also jetzt die Fotowand ist fertig geworden und sie sieht wunderschön aus. Ich habe sie gestern schon mal sehen dürfen, bevor dann das Laken drüber kam. Und nach dem Gottesdienst ist dann draußen im Foyer feierliche Enthüllung. Was auch nicht draufsteht, ist, da wurde letzten Sonntag schon für eingeladen, der Ausflug des Seniorenkreises zum Möhnesee mit Bötchenfahrt und Picknick und lustiger Stimmung. Und da ist wirklich die Gemeinde herzlich zu eingeladen. Wir wollen es nicht nur im Seniorenkreis halten, sondern das eben öffnen und freuen uns wirklich über jeden, der mitkommt. Also es ist also keine Altersangabe, Begrenzung, was da vorgesehen. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und die Runde bereichert. Dann möchte ich noch hinweisen auf das Männerwochenende, die Männerfreizeit. Am kommenden Wochenende in Abelungsborn. Das ist eine wunderschöne alte Klosteranlage in der Nähe von Höxter. Da wären noch zwei Plätze frei. Also für Kurzentschlossene, wer noch mag, kann sich uns gerne anschließen. Wir freuen uns. Und das Thema sind die Seligpreisungen. Und wir dürfen sehr gespannt sein und hoffen auch da, dass das Wetter mitmacht. Ja, dann noch hier die Abende. Kurz, ihr seht ja alle, wir können kein betreutes Vorlesen machen. Vielleicht am nächsten Sonntag noch der Gottesdienst mit Abendmahl, sehr zu empfehlen. Ich finde es mal sehr inspirierend, wenn wir in der Gemeinde diese innige Gemeinschaft haben. Die Kollekte, die wir gleich im nächsten Lied zusammenlegen werden, ist für unsere Missionspatenschaften bestimmt und ich möchte vorher mit euch für die Missionare beten. Wir stehen dazu auf. Jesus, wir denken an unsere Missionspatenschaften, an die Familien, die für dich draußen sind, an Paschas, Malessas und Esther Neufeld, die wir hier als Gemeinde oder auch privat unterstützen und an die wir immer wieder gern denken wollen. Du willst ihn segnen, du willst sie bevollmächtigen, du willst ihnen nahe sein gleich uns. Und du willst sie immer wieder auf sicheren Boden stellen, dass sie für dich wirken und arbeiten können, Früchte bringen und draußen viel bewegen können. Ich möchte dich mal wieder bitten, dass du sie segnest in allen ihrem Tun. Auch sie sind angefochten, auch sie müssen vieles erdulden und erleiden. Du stehst ihnen bei und bist ihnen besonders nahe. Und wir wollen gerne zusammenlegen und das damit zum Ausdruck bringen, dass wir hinter ihnen stehen, im Geben, aber auch im Gebet. Wir wollen noch ganz herzlich an die denken, die ja in der großen, weiten Welt unter Verfolgung leiden müssen, unter Hungersnot, Terror, Naturkatastrophen, wo einfach viel, viel Elend ist, was wir vielleicht manchmal nur durch den Fernseher noch so ein bisschen sehen, uns aber vielleicht auch schnell abwenden. Du wendest dich nicht ab, du wendest dich dem zu und wir wollen es heute Morgen auch tun. Und wir wollen bitten, dass du dich erbarmst. Danke, dass wir mit allen unseren Flehen und Bitten vor dich kommen können. Danke, dass du das hörst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus, wir sehen auf dich.
In meiner Predigtreihe fort zur Heiligung. Heiligung praktisch heute das Thema, wie widerstehe ich der Sünde? Und zu der Gelegenheit grüße ich ganz herzlich und vielleicht die Gemeinde auch unseren kompletten biblischen Unterricht. Ja, es ist schön, dass ihr da seid und ihr wollt dieser Predigt folgen, wie wir das dann und wann machen. Und wir werden heute Nachmittag oder den Tag über auch noch miteinander Zeit verbringen und diesen Gottesdienst auch nochmal nachbesprechen. Dazu habt ihr einen Zettel in die Hand bekommen und darauf stehen Beobachtungsfragen. Also ich stehe unter Beobachtung, aber ihr auch. Ja, also macht von diesem Zettel reichen Gebrauch und ich bin mal gespannt, wie es dann heute Nachmittag aussehen wird, wenn wir nochmal darüber reden. Der Versuchung widerstehen, wie widerstehe ich dem Bösen oder wie widerstehe ich der Sünde, ist ein Thema, das in der Bibel verschiedene Male auftaucht. Zum Beispiel ein ganz berühmter Text ist der im Epheserbrief von der geistlichen Waffenrüstung. Und es hat verschiedene Bezüge. Einmal geht es um das, was die Gemeinschaft dafür tun kann, damit wir Kurs halten in unserem Glaubensleben, indem wir uns gegenseitig unterstützen. In meiner Predigt heute wird es mehr um das ganz Persönliche gehen, wie wir für uns persönlich etwas tun können, um dem Bösen oder der Sünde zu widerstehen. Und dazu lese ich einen Bibeltext, den ich euch jetzt vorlese und den ihr auf euren Manuskripten findet. Meine Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Glückselig ist derjenige, der standhaft bleibt, wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn weil er sich bewährt hat, wird Gott ihm den Siegeskranz verleihen. Dieser Siegeskranz ist das ewige Leben, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Aber niemand, der auf die Probe gestellt wird, soll sagen, diese Prüfung oder diese Versuchung kommt von Gott. Denn so wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, verführt er auch selbst niemanden dazu. Jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigene Begierde verführt. Von ihr lässt er sich fortreißen und schluckt ihren Köder. Wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Aber wenn die Sünde dann ausgewachsen ist, bringt sie ihrerseits den Tod zur Welt. Wann hattest du zuletzt Husten? Überleg mal einen Augenblick. Also, wann hattest du zuletzt Husten? Nach den ganzen Allergikern frage ich jetzt gar nicht. Du weißt nicht wahrscheinlich, wie es geschah, dass es zu dem Husten kam. Aber du spürst plötzlich den Hustenreiz und das ist beim Heuschnupfen auch so. Und mit unserer Schuld ist das ganz ähnlich. Versuchung ist ansteckend wie ein Virus. Irgendwie hast du dich angesteckt und gabst der Versuchung nach. Es ist die eigene Begehrlichkeit, sagt der Briefschreiber des Jakobus. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die uns ködert und einfängt. Die Krankheitskeime kommen von außen auf uns zu, aber wir geben ihnen Raum in unserem Herzen. Also gegen die Krankheitskeime, die um uns herumschwirren, kann man sich ja nicht wehren. Die sind da und so ist es auch mit den Versuchungen. Die sind einfach da. Die dringen von außen auf uns ein, aber die Frage ist, ob wir dem Raum geben in unserem Herzen. Und wenn wir das tun, dann nistet sich quasi die Versuchung bei uns ein, breitet sich aus. Und wird dann nichts dagegen unternommen, geben wir ihr nach, wird also das Begehren fruchtbar. Aus Versuchung wirkt aktive Sünde und ist sie ausgewachsen, so sagt es der Jakobus, bringt sie uns ums Leben. Ums Leben gebracht. Wir müssen dabei nicht gleich an den leiblichen Tod denken. Ums Leben gebracht sind wir viel eher. Ums Leben gebracht bist du, wenn dich Begehrlichkeiten und Versuchungen gefangen nehmen, wenn sie ständig in deinem Kopf Karussell fahren, wenn du nicht mehr fähig bist, Schuld zuzugeben oder Versäumnisse zu bekennen. Und das merken wir, einleitend hat das Stefan ganz kurz erwähnt, daran, dass wir dem Gebet fliehen. Das ist etwas ganz Typisches. Ums Leben gebracht sind wir, wenn uns Schuld hindert, frei und froh mit Jesus umzugehen. Wenn wir also dem Gebet ausweichen, die Stille fliehen, Gottes Reden in uns nicht mehr zulassen wollen, dann sind wir bereits ums Leben gebracht. um ein Leben, das sich wirklich lohnt, um ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus, um ein Leben in der Heiligung, um ein Leben, das vom Heiligen Geist geleitet und erfüllt ist. Was Jesus uns anbietet, wir sollen von unserer Schuld gesunden und aus Versuchungen erprobt hervorgehen. Wir sollen nicht daran sterben. Verbieten wir der Versuchung, in uns zu keimen. Dafür gibt es günstige und weniger günstige Bedingungen. Also wenn du jetzt die Tage im Anfang April Rasen eingesät hast, das hat ja der ein und andere vielleicht getan, ich habe es auch versucht, hat aber nicht funktioniert, weil die Bedingungen, die Rahmenbedingungen waren ziemlich ungünstig, war mir viel zu kalt, da keimt gar nichts. So ähnlich ist das mit Schuld auch. Verbieten wir ihn, der Sünde in uns zu keimen, Wurzeln zu treiben, weil wir gegen die Versuchungen, die auf uns zukommen, nichts tun können, aber wir können die Bedingungen der Keimung verändern. Und das bedeutet, es geht darum, die Herausforderung der Versuchung anzunehmen. Jakobus schreibt: Meine Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Fragt man sich ja spontan, wie soll man sich daran freuen? Also ich fand Proben und Prüfungen immer blöd. Und auch für Jakobus sind Anfechtungen und Versuchungen zunächst nichts Tolles, sondern er versteht sie als Prüfung des Glaubens. Und darin liegt für ihn der Wert der Erprobung. Vielfach haben wir ja das Gefühl, ohnmächtig an unseren Empfindungen und dem, was uns lockt, ausgeliefert zu sein. Die Versuchung erscheint so stark und der eigene Glaube so schwach. Und mit der Annahme der Herausforderung, sagt Jakobus, wenn du das annimmst, die Herausforderung, verändert sich dadurch bereits die Situation, in der du stehst. Du rüstest dich für den Kampf. Du stellst dich der Herausforderung. Du nimmst die Situation an. Und das hat durchaus was mit unserem Denken zu tun. Du agierst nicht mehr aus der Defensive, sondern du nimmst den Streit auf. Jakobus geht es nicht um Freude an der Qual, sondern um die Chance der Ermutigung und Festigung. Und solche Chance der Ermutigung und Festigung bringt jede Prüfungssituation mit sich. Und diese Herausforderung, diese Prüfungssituation bewusst anzunehmen, erhöht dann die Chancen der Bewährung ungemein. Ein Beispiel: Wenn du eine Klassenarbeit schreibst, du bist, sagen wir mal, mittelmäßig vorbereitet, dann kannst du dir sagen, das wird eh nichts, ich lese mir gar nicht den Fragebogen durch, weil, also, was soll's. Du nimmst die Chance nicht wahr und das Ergebnis wird entsprechend sein. Vielleicht hast du aber Glück, dass du von dem Paper Frage 9 und 10 doch beantworten kannst. Sehen wir 7 und 8 noch dazu und die restlichen nicht. Aber wenn du vorher schon aufgibst, ist das ungünstig. Deswegen sagt also Jakobus, stell dich der Herausforderung, nimm sie an, denn darin liegt die Chance, die Prüfungssituation zu bestehen. Und die Freude daran entsteht, dass die immer wiederkehrenden Anfechtungen immer wieder neu bestanden werden und der Versuchung widerstanden wird, und das ist wirklich stark. Und dann ist in diesem Predigttext von einer Schwangerschaft die Rede. Ganz interessant. Vers 15: Wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Also wenn wir nicht den Kampf aufnehmen, sondern es einfach zulassen. Gewollte Schwangerschaft habe ich dahin geschrieben. Es ist die eigene Begehrlichkeit, schreibt Jakobus, die den Menschen ködert und einfängt. Von ihr lässt er sich fortreißen und schluckt ihren Köder. Wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Ich finde den Vergleich mit der Schwangerschaft ausgesprochen treffend. Denn der Vergleichspunkt ist ja, kein Kind reift über Nacht im Mutterleib heran. Das braucht 9 Monate, bis das Kind dann geboren ist. Jakobus beschreibt mit dem Vergleich also einen Prozess ansteigender Frustration. Da wächst etwas an uns heran. Und das, was da in uns heranwächst an Versuchen, wird immer stärker und schließlich reißt es uns fort wie in einer Flut, das andere Bild, das er gebraucht. Unsere Versuchungen sagen uns also eine Menge über unsere ungestillten Bedürfnisse, denn die ungestillten Bedürfnisse in uns verführen uns dazu, mit der Versuchung zu spielen, sie heranreifen zu lassen. Ungestillte Bedürfnisse trägt jeder Mensch mit sich herum. Aber je länger wir diese Bedürfnisse missachten, desto eher schnappen wir nach dem erstbesten Köder, der uns vor die Nase kommt. Und das Mittel dagegen ist nicht, die Begierden zu füttern, indem wir ihnen ständig mehr anbieten und vor Augen halten, wonach sie verlangen. Mit der Infektion der Sünde ist es wie mit einer Schwangerschaft. Jeder Empfängnis geht etwas voraus. Und wir wissen, was jeder Empfängnis vorausgeht. Nämlich Vertraulichkeit und Nähe. Sonst kommt es zu keiner Schwangerschaft. Auf jeden Fall zu keiner gewollten Schwangerschaft. Bevor die Begierde die Sünde hervorbringt, geben wir also den Begehrlichkeiten zu viel Raum und wir lassen diese Nähe zu. Die Prüfung, sagt Jakobus, kommt von Gott, die Verführung nicht. Die Vertraulichkeit und Nähe, die du mit der Sünde und der Versuchung eingehst, steht allein auf deinem Ticket. Und da gibt es Glaubensverstärker, das ist die positive Seite, die andere. Jakobus lässt daran keinen Zweifel. Schwangerschaften, die zur Sünde führen, sind gewollte Schwangerschaften. Aber Versuchung ist noch keine Sünde. So wie diese Keime, die uns ständig umgeben, uns ja noch nicht dadurch etwas anhaben, dass sie da sind. Versuchung ist noch keine Sünde. Erst wenn sie zur Geburt kommt, wird sie dazu. Und Jakobus sagt, im Kampf zu bestehen, das macht Freude. Das wirkt wie ein Glaubensverstärker. Das ist so wie ein gewonnenes Fußballspiel oder ein gewonnenes Schachspiel oder was immer ihr spielt. Auf jeden Fall, der Gewinner freut sich. Der Gewinner freut sich und voller Zuversicht und sogar mit Eifer geht er dem nächsten Wettkampf entgegen. Also wenn der BVB gewinnt, dann freuen die sich aufs nächste Spiel. Und wenn der verliert, naja, dann ist das so eine Sache mit der Freude. Dann kommen mehr so Sprüche. Wir sind eine starke Mannschaft und keine Ahnung, was sie alles erzählen. Aber jeder von uns weiß das. Wenn wir ein Spiel gewonnen haben, dann macht das Lust für die nächste Übung. Und so ist es mit dem Glauben und der Versuchung und den Versuchungen genauso. Jakobus sagt, wenn du die Prüfung bestehst, dann hast du Power, dich der Nächsten zu stellen. Und deswegen kannst du dich darüber freuen. Du wirst fit für das Leben mit Jesus gemacht. Anders ist das, wenn wir verlieren. Dann verliert sich nämlich die Zuversicht und die Entmutigung gewinnt die Oberhand. Und das kennen wir aus unserem Leben mit Jesus auch. Wenn wir der Sünde, der Versuchung nachgehen, dann sind wir frustriert. Da sagen wir, mit mir ist nichts los. Das hat ohnehin alles gar keinen Zweck. Und da, sagt Jakobus, ist es doch viel sinnvoller, sich dem zu stellen und sich zu freuen, an der bestandenen Prüfung. Jetzt ist mit den Prüfungen so, dass es 2 Formen gibt, dem zu begegnen. Passiven Widerstand oder aktiven Widerstand. Es gibt Versuchen, dem begegnest du erfolgreich durch passiven Widerstand. Und es gibt Versuchungen, da ist aktiver Widerstand geboten. Im passiven Widerstand lässt du die Versuchungen ins Leere laufen. Und zwar dadurch, dass du ihnen keine große Aufmerksamkeit schenkst. Und jetzt kommt eine Gewissensfrage. Hast du schon einmal im Kaufladen gestohlen? Ich bitte nicht um Handzeichen. Hast du schon einmal im Kaufland gestohlen? Im Kaufladen? Nicht nur im Kaufland. Also, Entschuldigung. Und es mag ja sein, dass du sagst, nee, tangiert mich überhaupt nicht. Nee, klauen ist so nicht meine Sache. Falls du davon wenig versucht bist, praktizierst du passiven Widerstand. Passiv ist ein Widerstand, wenn du dem Gedanken an die Möglichkeit von vornherein grundsätzlich keine Chance einräumst, wenn du quasi dich dieser Möglichkeit gegenüber innerlich immunisiert hast. Und bist du daran gewohnt, am Ladenausgang zu zahlen? Wenn du daran gewohnt bist, wirst du auch beim nächsten Einkauf zahlen. Und dann ist der Ladendiebstahl für dich auch keine große Versuchung mehr, weil du dich darin eingeübt hast. Ja, wenn man was kauft, dann bezahlt man. Ist so. Aktiven Widerstand erfordern die Dinge, die nicht so unbedingt leicht zu haben sind, aber für dich sehr verlockend sind. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann zum Beispiel eine geheime Liebschaft sein. Oftmals ist es nicht die große Liebe, die da lockt, sondern das ungestillte Bedürfnis nach Abenteuer, nach Spannung, nach Aufregung, die Lust daran, etwas Verbotenes zu tun, das Gefühl, nicht genügend zu erleben, das Gefühl, vielleicht ganz hinter der Arbeit zu verschwinden, keinen Anreiz mehr zu spüren, was weiß ich. Jede Versuchung, die auf uns zukommt, hat solche Hintergedanken, also solche quasi so ein Programm, das da im Hintergrund läuft. Was kann man tun an diesem Beispiel festgemachter heimlichen Liebschaft, wenn die Versuchung kommt? Sowas kommt ja vor. Du kannst dich aktiver Widerstand, darüber reden wir, dem Arbeitgeber zum Beispiel gegenüber erklären und sagen, also weißt du, nur noch schuften macht in meinem Leben keinen Spaß, können wir daran was ändern? Du könntest auch mit deinem Partner sprechen und sagen, du, können wir vielleicht noch mal was ändern an unserer Paarbeziehung? Könnte das vielleicht noch mal ein bisschen blumiger werden, aufregender? Ich weiß nicht, was du für ein Bedürfnis hast. Du kannst über deine gefühlte Langeweile auch mit deinen Freunden reden vielleicht. Und du kannst deine Antriebslosigkeit anderen mitteilen und überlegen, was man dagegen tun kann. Du kannst auch gefährlich, ungefährliche Orte aufsuchen, statt dich zum Beispiel im gefährlichen Internet stets zu bewegen. Gefährlich, ungefährliche Orte, damit meine ich etwa Paintball-Action. Paintball-Action, also was das ist, da darf man schießen, ohne dass was passiert. Nur ein Beispiel. Vielleicht findest du das total aufregend. Man versteckt sich und dann ping, ping und so. Ist so ein bisschen kindhaft, aber ja, macht Spaß. Oder, was ich toll finde, ich gehe gern auf die Kartbahn. Rasen bis zum Anschlag, rausfliegen, ohne dass was passiert, super. Einmal in so einen Reifenstapel gefahren, herrlich, sage ich euch. Wunderbar. Also das sind die gefährlich-ungefährlichen Orte, die wir aufsuchen können. Versuchung ist auch nicht gleich Versuchung. Viele Versuchungen sucht man sich nicht aus. Man fällt quasi in sie hinein. Es ist so, als ob du in eine Falle gerätst. Ehe du dich versiehst, schnapp diese Falle zu. Die andere Form sind die Versuchungen, die du selber provozierst, mit denen du, wie ich sagte, schon förmlich schwanger gehst. Es ist so das Spiel mit dem Feuer, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Du weißt vielleicht, ich bin mir sogar sicher, dass jeder von uns weiß, wo er besonders gefährdet ist. Aber es verlockt dich doch immer wieder, dem Siedepunkt dieser Gefährdung nahe zu kommen. Da, wo es ganz heiß wird. Merkwürdig, wir halten uns gerne an dieser Grenze auf. Dieses Kribbeln im Bauch, das kennst du doch auch, war mein Lied. Wenn du in der Versuchung die Prüfung bestehen willst, mach dir vorher, also quasi im Ruhestand deiner Emotionen, darüber Gedanken, welche Art von Versuchung dir häufiger begegnen und entwickle Strategien, dem zu begegnen, zu widerstehen. Du wirst sehen, dass bestehende Prüfungen wirklich Freude machen und das Training in der Versuchung festzubleiben, dich Jesus näher bringt. Das ist eine tolle Erfahrung. Dabei erzeugt aber Druck in der Regel nur Gegendruck. Manche Christen, so habe ich beobachtet, gehen zu hart mit sich selbst ins Gericht. Zur Vermeidung irgendeiner beliebigen Sünde wird quasi alles verboten und das mündet meist auch in nichts Gutem. Denn solcher Druck erzeugt Gegendruck. Vielfach ist das Aufsuchen der Sünde einfach das Bedürfnis nach Entlastung und Entspannung. Mancher benutzt Sünde zum Stressabbau. Druck erzeugt Gegendruck. Das ist eine unwillkürliche Reaktion. In die Enge gedrängt, beginnen wir dann Dinge zu tun, die eigentlich gar nicht unser Interesse hätten oder finden würden, wenn das nicht so biestig auf uns lasten würde. Oder uns ständig vor Augen gemalt würde. Das ist so wie Kinderschokolade. Ich weiß nicht, wer die gerne isst. Ich esse die total gern. Und ich weiß auch, in welchem Schrank die ist bei uns. Und ich erinnere mich, unsere Kinder, da war das mit den Süßigkeiten so, die wussten auch, wo der Schrank ist. Und wir haben ständig in Pädagogik versucht, ihnen deutlich zu machen, dass es zumindest wichtig ist, danach die Zähne zu putzen, wenn man an diesen Schrank geht. Der Kampf gegen sich selbst ist vergeblich. Zu häufig steigen wir darin ein. Selbstablehnung führt aber nie dazu, dass du dich selbst mehr liebst. Selbstablehnung führt nicht dazu, mich selbst zu lieben. Aber das ist ein wichtiges Momentum, um Sünde zu widerstehen. Liebe zu sich ist nicht Egoismus. Das höre ich nicht so selten, dass Leute sagen, sich selbst lieben, oh, egoistisch bin ich doch, dann darf ich nicht. Nein, Selbstliebe ist die gesündeste Art der Selbstversorgung. Egoismus ist die erkrankte Form der Selbstbezogenheit. Und nicht selten sind wir versucht, den persönlichen Egoismus auf uns nahestehende Menschen auszudehnen, mit der vorgeblichen Absicht, nur das Beste für sie zu wollen. Auch das kann eine Versuchung sein. Wenn du mit dir selbst nicht einverstanden bist, warten beide Versuchungen immer wieder auf dich. Selbstannahme befreit aus dem Kreisen um sich selbst, wozu bei Christen häufig die Frage nach der eigenen Sündlosigkeit gehört. Und wenn dieses Kreisen fast unerträglich wird, das merkst du daran, dass du keine Freude mehr an der Glaubenserprobung hast, sondern dich der Glaube zu drangsalieren beginnt. Ein wichtiges Signal zu merken, hier muss ich mich neu justieren in meiner Heiligung und Glaubensnachfolge. Mein letzter Gedanke, Überzeugung bewirkt Veränderung. Ich frage dich in Versuchung, weshalb quält mich diese Situation? Was ist es, das mich lockt? Welches ungestillte Bedürfnis will ich damit ausgleichen? Was kann ich tun, dem entgegenzuwirken? Aktiver und passiver Widerstand. Du kannst dich fragen, wie ist das mit Druck? Wer übt Druck auf mich und wozu verleitet mich der quasi in der Gegendruckreaktion? Du kannst dich fragen, spiele ich schon wieder mit dem Feuer? Nähe ich diesen Siedepunkt? Suche ich diesen Siedepunkt? Und ganz wichtig natürlich die Frage, was sagt denn die Bibel? Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist sehr wichtig zu unterscheiden, hier zählen nicht Meinungen, sondern Argumente. Denn wer als Christ nicht von der Tatsache einer Sünde überzeugt ist, wird sich nicht von dieser Sünde lösen. Häufig folgen Christen oder fallen in eine Schuld hinein, einfach deswegen, weil sie gar nicht davon überzeugt sind, dass das Schuld ist. Sie haben das nur antrainiert. Das hat man ihnen gesagt, aber sie selber haben keine persönliche Überzeugung davon. Und dann lebt man ständig in dieser Frustration, des Hin und Her. Und weil das so ist, bringt die Belehrung von außen auch so unendlich wenig, wenn nicht Überzeugungskraft dich leitet, Jesus nachzufolgen, sondern Tradition, Gewohnheit, Prägung, Befindlichkeiten, ein Verbot oder ein Gebot, das andere an dich richten. Also meine Empfehlung, prüf das, was sagt die Bibel wirklich zu dieser Frage und bin ich davon überzeugt, den Willen Gottes ich persönlich erkannt zu haben. Es geht um geistliche Gewissheiten, nicht um ein mehrheitlich propagiertes Dafürhalten. Paulus sagt einmal, wem es Sünde ist, dem ist es Sünde. Da geht es um bestimmte Essensvorschriften. Wem es Sünde ist, sagt er, Fleisch zu essen, Götzenopferfleisch, dem ist es Sünde. Von sich selber sagt er, ich bin in dieser Beziehung frei. Mir ist das keine Sünde, also kann ich das tun. Andere sagten, geht gar nicht. Also der Paulus gibt uns einen sehr wichtigen Ratschlag. Der sagt, schau in beide Richtungen. Wenn dir etwas Sünde ist und gegen dein Gewissen spricht, wenn du davon überzeugt bist, dass es Sünde ist, dann lass die Finger davon. Auch dann, wenn ein Mitchrist damit keine Probleme hat und keine Gewissensbisse dabei haben mag. Und das gibt es durchaus nicht so selten in Gemeinde. Das Umgekehrte sagt uns Paulus damit aber auch, nicht alles, was deinem Mitchristen Not bereitet und ihm Sünde ist, muss deine Freiheit notwendig einschränken. Aber meine Bitte an dich, mach es dir mit deiner Gewissensprüfung nicht selbst zu einfach und mach dir damit nicht selber etwas vor. Nur da, wo wir wirklich überzeugt sind von einer Sünde, werden wir die Kraft aufbringen und die Gemeinschaft mit Jesu derart suchen, dass wir sagen, das will ich nicht und das werde ich in der Kraft des Geistes nicht tun. Meine Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Ein merkwürdiger Satz, aber vielleicht ist er uns etwas deutlicher geworden und vielleicht steht jetzt am Ende meiner Predigt auch irgendwas auf eurem Zettel, was ihr beobachtet habt. Ich möchte uns alle ermutigen, auffordern, gehe deinen Versuchungen, der nächsten Versuchung, die mit Sicherheit kommen wird, geh ihr entschlossen entgegen. Ja, freu dich auf diese Auseinandersetzung in der Kraft Gottes. Denn mit seiner Hilfe und Gemeinschaft mit ihm wirst du siegen. Und das wird Freude sein. Amen.
Ja, ich lade euch jetzt ein, zum Lobpreis aufzustehen, könnt auch sitzen bleiben, den Gedanken von der Predigt nochmal nachhängen. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich das Gefühl habe, gar nicht zur Ruhe zu kommen, immer irgendwie in Gedanken auch gehetzt bin, ich laufe da vor irgendwas davon, vor, ja, vielleicht auch, dem ich mich stellen muss, wo ich innehalten muss und sagen muss, okay, warum laufe ich jetzt vor Gott auch davon? Woran liegt es? Und mich der Versuchung, für mich ist es in dem Moment, das auch immer wirklich zu stellen und entschlossen, mich hinzustellen und dann die Übung zu haben, dann wieder zu Gott zurückzukommen. Und da lade ich euch jetzt zu ein, zum ersten Lied auch. Ja.
Thank you.
Ja, ich möchte doch noch ein Traktat hochhalten. Das war von den Veranstaltungen am kommenden Dienstag. Meine Finanzen im Griff. Hier einen Abend mit Judith Petersmann, gestandene Bankerin im Rahmen des Bürgerforums. Ich denke mal, Finanzen im Griff wird auch vielleicht den einen oder anderen in Versuchung bringen, seien es die Finanzen in Rot oder Grün. Beides kann Anlass für Versuchung sein, denke ich mal. Ja, nach dem Gottesdienst hier besteht Gelegenheit für Gespräch und Gebet. Hier werden Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Hier in der vorderen Reihe kann man sich hier zusammensetzen und zusammen sich austauschen, sich anvertrauen. Gebet lade ich ganz herzlich zu ein. Dann natürlich zum Verweilen draußen im Foyer. Bin gespannt auf die Enthüllung und was wir da gleich sehen werden. Und ja, auch die Gäste, die vielleicht unter uns sind, möchte ich nochmal ganz herzlich auch begrüßen. Kommen Sie gerne wieder. Aber auch jetzt sprechen Sie uns gerne an. Wir sind ja alle so schüchtern. Also nur Mut. Wir freuen uns über jeden, der sich hier outet und sagt, ich bin hier Gast und ich würde gerne mehr von der Gemeinde erfahren. Ja, jetzt wollen wir uns den Segen stellen und ich bitte Arne, uns den Segen zuzusprechen.
Freut euch in dem Herrn alle Wege und noch einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist dir nah, in all deinen Versuchungen und Anfechtungen. Er stärke dich, er segne dich, er behüte dich und bewahre dich vor allem Übel. Amen.